Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
eine preisgekrönte Schriftstellerin, die mit ihrem Roman Die Möglichkeit vom Glück im vergangenen Jahr auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises gelandet ist. Ich sag hallo, herzlich willkommen, Anne Raabe.
Hallo.
Und wir haben heute eine besondere Sendung. Wir haben unser Studio geöffnet. Das heißt, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich reinklicken in den Kamera-Livestream und uns hier im Livestream wirklich über die Schulter schauen und sehen, was im Studio hier so passiert. Nicht nur während der Sendung, sondern auch während der Musik. Vielleicht hat Sie das ja immer mal interessiert, was wir hier für einen Quatsch veranstalten, während niemand zuhört. Heute können Sie zuhören und eben sogar zuschauen. Und ich grüße Sie alle ganz herzlich, die Sie schon zugeschaltet sind. Toll, dass Sie da sind. Und wenn Sie jetzt denken, ah, das klingt gut, ich habe Zeit, ich habe auch vielleicht ein Tablet oder Handy in der Ecke, mit dem ich mich hier reinschalten kann, dann können Sie das gern tun. Auf deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio finden Sie den Teilnahmelink für Teams, also eine Teamssitzung ist das Ganze, deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio. Heinrich von Kleist ist der Dramatiker aus Frankfurt oder der im 18. Jahrhundert zum Beispiel das Käthchen von Heilbronn geschrieben hat. Und ich habe hier gerade auch Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch im Chat mal gefragt, was Sie so mit ihm verbinden. Der zerbrochene Krug wurde da geschrieben. Ein anderer Zuschauer schreibt, ich habe gar nichts von ihm gelesen. Und ich nenne das, weil ein Professor aus den USA, der ist schon über 80, im Tiroler Landesmuseum in Innsbruck bislang komplett unbekannte Briefe von Kleist gefunden hat. Das ist der größte Kleist-Fund seit über 100 Jahren. Und es war zum Beispiel nicht bekannt, das geht aus diesen Briefen hervor, dass Kleist ziemlicher Napoleon-Gegner war. Jetzt habe ich eine Frau zu Gast, Anne Raabe, die hat schon mal den Kleist-Förderpreis der Stadt Frankfurt-Oder bekommen. Ein Preis für junge Dramatiker für ein Theaterstück. Was sagen Sie denn zu diesen Kleist-Funden?
Ja, das ist natürlich spektakulär und das ist auch toll. Also ich habe mir so ein bisschen angeguckt, es gab einen schönen Artikel in der Zeit jetzt über diesen Professor, wie der da gewühlt hat und wie er diese Archive gefunden hat. Und das fand ich natürlich deshalb spannend, weil ich ja selber auch gerne in Archive gehe. Finde das auch sehr interessant, bin natürlich da nicht bei Weitem nicht so bewandert wie der Professor. Und das fand ich schon sehr aufregend und auch ein tolles Beispiel von dieser mühsamen Fusselarbeit und Detektivarbeit, die man eben in der Welt, obwohl wir jetzt so digitalisiert sind, ja, und denken, wir können alles immer überall finden, dass man doch in dieser analogen Welt doch auch nochmal ganz gut auf die Reise gehen kann.
Das fand ich auch total interessant, weil ich mir wirklich auch, als ich das gelesen habe, erstmal vorgestellt habe, gut, dieser Professor ist dann nach Innsbruck gereist und hat da selber gewühlt. Aber oft läuft das dann offensichtlich wirklich erstmal so, dass er halt eine Mail schreibt und sagt, hier, können Sie mal bitte wühlen, ich suche das und das. Gucken Sie mal, ob Sie was von Schiller finden. Gucken Sie mal, ob Sie in Ihrem Archiv was von Kleist finden. Und so ist dann überhaupt rausgekommen, dass in diesem Landesmuseum da diese Briefe waren.
Ja.
Und das heißt, er ist gar nicht initial selber hingereist und ist da selber in den Keller gestiegen.
Nee, das nicht. Aber er hat natürlich lange Forschung betrieben, wo überhaupt was sein könnte, ne? Weil die Archivlandschaft ist natürlich sehr vielfältig bei uns und so ein bisschen gucken, wo könnte er denn gewesen sein, mit wem hat er korrespondiert und so. Also man braucht schon eine große Kenntnis, um dann auch was zu finden. Aber ja, sehr spannend. Und man braucht auch, das hat er ja auch gesagt, ein Gegenüber, das dann bereit ist, auch mal ein bisschen zu wühlen. So. Und das ist meine Erfahrung mit Archivaren auch, dass es da einige gibt, eben mit denen man dann doch, gerade auch in so kleineren Archiven, Stadtarchiven, die sich dann freuen, dass es so einen besonderen Auftrag gibt und dann sich da auf den Weg machen. Das ist natürlich ganz toll.
Stimmt, das habe ich bei einer Freundin, die promoviert hat, auch mitbekommen. Manchmal muss man so ein bisschen Bestechungsideen mitbringen, weil sich mal eine Schokolade vorbeibringt, dass jemand wirklich auch einem wohlgesonnen ist und dann wirklich auch mal ein bisschen tiefer guckt. Ne? Hatten Sie da auch solche
Erfahrungen? Nee, Bestechung nicht. Also das kann ich nicht sagen. Das war ja bei mir auch in der Corona-Zeit, als ich so viel in Archiven geforscht habe. Deswegen musste ich viel mit denen eben auch so korrespondieren per E-Mail und so fragen und mir Sachen schicken lassen. Aber ich habe schon auch manchmal gemerkt, mit manchen ist es einfacher. Andere wählen dann eher so ab. Und gerade eben diese Stadtarchive, die vielleicht auch gar nicht so gut besucht sind oder so, die sind dann selber natürlich da auch sehr ehrgeizig, vielleicht mal was zu finden und mal ihren Alltag trotz von, weiß ich nicht, der Erstellung der Stadtbroschüre zum 500. Jahrestag oder so zu verlassen und mal was anderes sich anzugucken.
Anne Raabe ist nicht nur Schriftstellerin, sondern auch archiverprobter Gast hier heute bei uns in Deutschlandfunk Kultur. Und wir sortieren wie immer die Themen dieses Tages, schauen gleich auf die anstehende Landtagswahl in Brandenburg und wir schauen auch nochmal in den Libanon, wo ja weitere Kommunikationsgeräte explodiert sind. Und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Am Sonntag wird in Brandenburg gewählt und laut Meinungsforschungsinstitut INSA liegt die AfD momentan in Umfragen auf Platz 1 mit 28%. Die SPD erreicht Platz 2 mit 25%. Es gibt gerade verschiedene Umfragen im Umlauf. Das bewegt sich alles immer ungefähr in diesem, Rahmen. Ist aber eigentlich bei allen so, dass die AfD eben auf Platz 1 gesehen wird, die SPD auf Platz 2. Und der Ministerpräsident der SPD, Anne Raabe, Dietmar Woidke, der hat ja ziemlich hoch gepokert. Der hat nämlich angekündigt, keine Regierungsverantwortung mehr übernehmen zu wollen, wenn die SPD nicht stärkste Kraft wird. Sieht jetzt in den Umfragen gerade nicht so aus, als ob das klappt. Ist das nicht unklug, vorher so eine resolute Ansage zu machen?
Ja, ich habe mich auch ein bisschen gewundert, zumal das ja im Vergleich zu Sachsen und Thüringen in Brandenburg eigentlich so aussieht, als könnte man eben, je nachdem, wer so reinkommt, vielleicht sogar auch die Koalition fortsetzen. Also als wäre man auch nicht abhängig vom BSW. Also da gibt es eigentlich einen komfortableren Ausgang so. Und das ist auch so ein bisschen die Frage, ja, okay, wer ist denn da, also für die Wähler, ne, wen wählen sie denn dann an die Spitze? Also wer nimmt dann die Verantwortung im Landtag? Ich habe es nicht ganz verstanden und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, es ist so ein bisschen so ein Rest von dieser alten Landesvaterhaltung, die man so im Osten ja so vermehrt sieht, ne? Die wir die letzten 30 Jahre da gesehen haben, mit der man auch lange gut gefahren ist im Sinne von erfolgreich. Aber die ist eigentlich so ein bisschen vorbei und das hat mich schon ein bisschen stutzig gemacht und ich habe es nicht ganz verstanden, warum Woidke das macht.
Jetzt haben wir hier aus unserem Chat ein paar Reaktionen. Ein Hörer schreibt, ja, es war unklug, das hat etwas von Hybris. Also diese Aussage zu sagen, ja, ich mache es halt ganz oder gar nicht. Also wenn ich nicht gewinne oder wenn ich nicht stärkste Kraft wäre, mache ich es nicht. Und ich hatte aber hier gerade noch ein Stichwort von unserer Hörerin Cornelia V., die schreibt, dass sie, wenn sie an die Brandenburg-Wahl denken, ans taktische Wählen denkt. Und vielleicht ist das ja schon so ein Versuch von Woidke, wirklich auch die, die vielleicht normalerweise nicht SPD wählen würden, nochmal zu animieren. Zu sagen, hier, wir sind eine demokratische Partei, vielleicht wollen sie der AfD was entgegensetzen. Und ich habe auch ein paar Menschen, die in Brandenburg leben, gesprochen, die alle sagen, ja, ich wähle wahrscheinlich jetzt was ich sonst vielleicht nicht gewählt hätte, eben damit eine Partei, die wenigstens noch so ein bisschen an die AfD rankommt, stimmenmäßig, dann sich da hoffentlich ganz gut aufstellen kann. Also vielleicht auch das als Hintergrund.
Ja, das kann ich verstehen, aber es ist ja so ein bisschen, im Moment gewinnt die SPD vor allen Dingen, weil sie bei den anderen, also nicht so sehr bei der AfD, sondern bei anderen Parteien Stimmen abziehen kann, also bei der CDU, bei den Grünen, bei auch bei den, ja, bei den Freien Wählern glaube ich nicht, die gewinnen dazu, aber so bei den Grünen ganz massiv. Und dann ist natürlich die Frage, wenn die gar nicht mehr reinkommen, dann wird es schon schwieriger, also wenn die alle rausfallen. Und ich weiß es nicht. Also ich kann es verstehen, weil Woidke natürlich selber, seine persönlichen Umfragen sind ja sehr gut. Also das haben wir aber auch in den anderen Landtagswahlkämpfen gesehen, dass sich eigentlich die Mehrheit der Brandenburger Woidke als Ministerpräsident wünscht. Sogar auch die Wähler von anderen Parteien, auch von der CDU und so.
Ne? Mehr als 50% sogar.
Ja, das ist ganz interessant. Insofern, das ist vielleicht das Kalkül zu sagen, ja, wenn ihr mich wollt, dann müsst ihr mich auch wählen. Aber ich halte es auch nicht so richtig für so einen ganz klugen Move.
Jetzt schreibt eine Hörerin, Priska M., eine Frage in den Chat, die fragt, wie können die demokratischen Parteien das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler zurückgewinnen? Ich hatte ja gefragt, was verbinden Sie mit der Wahl in Brandenburg? Und Sie, Frau Raabe, waren jetzt sehr viel in Ostdeutschland und auch ganz konkret in Brandenburg unterwegs im Vorfeld dieser Wahl oder in letzter Zeit, sind jetzt auch am kommenden Samstag nochmal da auf dem Christopher Street Day in Oranienburg. Was für Erfahrungen haben Sie denn gemacht? Also was für Themen sind das aus Ihrer Sicht, die möglicherweise da so ein Vertrauensthema sein könnten?
Ja, ich bin mir gar nicht mal so sicher mit diesem Vertrauen. Das ist ja so eine Floskel, die man eigentlich auch schon seit, ich weiß ja nicht, politisch denke, kennt man das mit dem Vertrauen der Wähler. Mein Gefühl ist gar nicht so sehr, dass die Menschen kein Vertrauen in die Partei haben, sondern dass viele eben sich doch entschließen, sie wollen etwas ganz, ganz anderes. Und zwar etwas ganz Radikales, also offen Rechtsextremes. Und sie entschließen sich, das zu unterstützen und vielleicht auch selber diese Haltung einzunehmen. Das ist eine Frage, glaube ich, wo sich die demokratischen oder wo unsere gesamte Gesellschaft jetzt vor der Frage steht, ja, wie geht man damit um? Also wie schützt sich eigentlich die Demokratie vor ihren Feinden so? Und das ist noch nicht so ganz ausbuchstabiert. Ansonsten sind natürlich, gibt es ganz, ganz verschiedene Themen. Und was mich besorgt, ist vor allen Dingen die Aggression, die da zugenommen hat. Ne? Und dieses wirklich Ausgrenzende, dieses doch auch ins körperlich Gehende, ins Beleidigende, ins ja vielleicht auch sehr Bedrohliche für viele Menschen, die sich dort engagieren, die sich friedlich engagieren. Denn das ist etwas, finde ich, was das hat in den letzten Jahren in Ostdeutschland auch zugenommen, dass wir wirklich eine Zivilgesellschaft haben, die ganz, ganz aktiv, die ist zwar oft nicht in der Mehrheit im ländlichen Raum, aber die trotzdem sehr aktiv ist, sehr selbstbewusst ist und auch immer weitermacht. Also das fand ich schon sehr überraschend und auch sehr schön. Genau.
Jetzt haben Sie selber auch beschrieben in verschiedenen Texten, dass es Sie auch erleichtert hat, dass die Polizei zum Beispiel bei queeren Veranstaltungen oder eben bei Demos sehr schnell eingegriffen hat. Jetzt Beispiel in Leipzig, da sind dann wirklich die Rechtsextremen, die da angereist sind, so als schwarzer Block gar nicht aus dem Bahnhof erst rausgekommen. Trotzdem haben Sie ja gerade selber angesprochen, dass im ländlichen Raum oft diese rechtsextremen Strukturen so verwurzelt sind, dass sie in der Mehrheit sind oder dass sie eben oft den Initiativen, die dem was entgegensetzen wollen, die dann vielleicht noch finanziell nicht gut aufgestellt sind, dass die ganz schön überrollen, weil eben die Initiativen, die da sagen, wir stehen ein für eine demokratische, freie Gesellschaft, einfach nicht mehr viel zu melden haben, weil diese rechtsextremen Positionen schon so normalisiert sind.
Ja, also es ist zweischneidig. Also ich finde, wir haben verschiedene Dinge gesehen. Wir sehen einerseits, dass es eben wirklich Räume gibt in Ostdeutschland, die sind so rechtsextrem dominiert. Das haben wir auch bei den Wahlen gesehen in Sachsen, ne, wo man, wenn man auch noch die Freien Sachsen und so dazu nimmt, auf Wahlergebnisse in manchen Landkreisen von über 50% für Rechtsextreme kommt. Also da kann man sagen, okay, da ist dieses Wir sind mehr oder diese demokratische Mehrheit, die gibt es da nicht. Und das hat erhebliche Konsequenzen in den Schulen, in den Vereinen, in den Arbeitsstätten. So, das verändert eine Gesellschaft und wir sehen auch gerade im Bereich Kultur schon so die ersten Veränderungen. Das ist ein Riesenproblem. Und wir haben auch einen unterschiedlichen Umgang der Polizei gesehen. Beim CSD in Bautzen, bei dem ich auch war, da war es sehr gefährlich, da war es sehr brenzlig. Da hat man die Rechtsextremisten sehr nah rangelassen an die Demo und hatte eigentlich, würde ich sagen, eher so Glück, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Aber eine Woche später in Leipzig hat man nämlich eigentlich gezeigt, wie man es machen kann. So, wenn man wirklich konsequent mit der Kraft des Rechtsstaats vorgeht und bei jedem gehobenen Arm, bei jedem Hitlergruß sozusagen sofort sagt, so hier ist Schluss, jetzt mal Personalien aufnehmen und so weiter, dann kann man eben den Rechten auch ein bisschen den Spaß und die Plattform entziehen. Und das hat man in den Wochen da drauf gesehen, dass also diese große Mobilisierung, so wie sie noch in Leipzig stattgefunden hat und in Bautzen, dass die nicht mehr so gut funktioniert hat, weil natürlich die 20-, 25-Jährigen auch keine Lust haben, aus NRW anzureisen, dafür, dass sie dann am Bahnhof rumstehen.
Und Frau Rabe, eine letzte Frage zu diesem Thema noch. Sie sind ja Mitgründerin des PEN Berlin, das ist die Schriftstellervereinigung. Und Sie haben jetzt im Vorfeld der Landtagswahlen in Thüringen, in Sachsen und jetzt eben auch in Brandenburg eine ganze Reihe veranstaltet. Das wird man wohl noch sagen dürfen, heißt die. Da haben Sie sich getroffen mit Menschen vor Ort, haben sich ausgetauscht und es war Ihnen eben wichtig, wirklich ins Gespräch zu kommen. Jetzt ist da heute die letzte Veranstaltung in Potsdam und Sie selber haben auch auf Podien mitgewirkt vor Ort. Was haben Sie denn da gelernt?
Erstmal habe ich gesehen, dass doch das Interesse an den Veranstaltungen groß war. Also es sind immer Leute gekommen. Auch bei der Veranstaltung, in der ich war, in Pirna, war das auch sehr vielstimmig. So, die Leute hatten Interesse, haben unterschiedliche Positionen und die ausgetauscht. Die Idee dahinter war ja so ein bisschen, dass in dieser, ich glaube, das war eine Studie von der Stiftung Bertelsmann, diese Meinungsfreiheitsstudie sozusagen, dass die Mehrzahl der Deutschen und insbesondere natürlich noch in Ostdeutschland jetzt das Gefühl hat, man darf nicht mehr alles so sagen. Und das ist nun das erste Mal so in dieser Massivität aufgetreten. Und das, ich fand das fruchtbar. Ich fand aber auch interessant, bei mir zum Beispiel, da gab es dann eben so zwei bekennende AfDler, die relativ schnell die Veranstaltung verlassen haben, weil sie gemerkt haben, sie sind nicht so die Mehrheit. Ne? Also es gab zwar verschiedene Meinungen, auch andere Meinungen als meine, aber das haben die nicht gut ausgehalten und sind dann gegangen, obwohl ihnen keiner was Böses getan hatte und man auch mit ihnen diskutiert hätte. Das fand ich interessant, dass eben so das, was immer gefordert wird, mehr Meinungsaustausch, mehr Meinungsfreiheit, eben gerade von diesen doch eher extremistischeren oder radikaleren Stimmen in Wirklichkeit gar nicht gewollt wird.
Wir haben unser Studio geöffnet. Mein Gast ist die Schriftstellerin Anne Rabe und wir freuen uns auf weitere Zuschaltungen von Ihnen in den Kamera-Livestream und über Chat-Beteiligung. An vielen Orten finden ja schon Aufräumarbeiten statt wegen des Hochwassers, zum Beispiel in Tschechien und in Österreich. Und währenddessen steigt aber der Wasserstand der Elbe in Sachsen weiter leicht an. Da ist der sogenannte Hochwasserscheitel noch nicht erreicht, der wird für heute erwartet. Und auch in Brandenburg halten die Menschen noch den Atem an. Die Oder, die soll in den nächsten Tagen nämlich noch mehr Wasser bringen. In der Zeit, die heute erschienen ist, die kann ich ja hier mal in die Kamera halten, gibt es einen Leitartikel vom Journalisten Bernd Ulrich. An dem sind wir in der Redaktion hängen geblieben heute. Der stellt nämlich fest, dass trotz der Naturkatastrophen die Folgen des Klimawandels sind, dieses Thema im Wahlkampf eigentlich so gut wie keine Rolle spielt. In Österreich finden in 10 Tagen nämlich die Nationalratswahlen statt. Es gibt ja noch ein paar andere Wahlen, über Brandenburg haben wir gerade schon gesprochen. Und da könnte man ja denken, wegen der Flut ist dieses Thema Klimawandel plötzlich wieder hochgespült worden, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das ist nicht so. Anne Rabe, was denken Sie, wo ist das verloren gegangen?
Ja, das Thema Klimawandel ist zu so einem Kampfthema geworden. Wir haben das in früheren Wahlkämpfen gesehen, mit der Ahrtalflut, mit auch damals mit dieser Atomkraftausstieg, ne, mit Fukushima, dass es sozusagen immer sozusagen da sogenannte grüne Themen irgendwie auch eine Bewegung in den gesellschaftlichen Diskurs bringen konnten. Und das gelingt jetzt nicht mehr. Es wird jetzt nur noch, wenn dann diskutiert, als ja, jetzt kann man irgendwie eine Meinung haben, so ob man das nun gut findet oder nicht, ob man da was gegen machen will oder nicht. Und das ist natürlich dem Thema überhaupt nicht angemessen. Und es gibt so ein bisschen, ich glaube, man nennt es immer kognitive Dissonanz. Also den Leuten steht wirklich das Wasser im wahrsten Sinne des Wortes bis zum Hals. Ja, sie haben, das läuft in die Keller rein und jedes Jahr haben wir ja sowas. Also ja nicht, wir haben ja jetzt irgendwie keinen Sommer mehr erlebt, wo nicht irgendwie Brände oder Flut oder irgendwas war. Und es ist so ein bisschen wie, ich habe das Gefühl, es ist auch eine Hilflosigkeit da, weil es gibt darauf keine schnellen Antworten. Es ist schwierig, dagegen etwas zu unternehmen. Auch das hat auch ein Zuschauer hier schon geschrieben, auch als Deutschland alleine. Und ich glaube, so eine gewisse Hoffnungslosigkeit hat sich eingestellt. Damit ist nichts mehr zu gewinnen. Und viele Leute, ja, blenden es vielleicht auch aus aufgrund dieser Hilflosigkeit.
Ja, und Sie haben den Chat gerade schon angesprochen. Hier sind echt viele Rückmeldungen dazu gekommen. Also einige schreiben, ja, gefühlt gibt es nur das Thema Einwanderung, Stichwort Migration, was da gerade dominiert. Und eigentlich wirklich kann man schon sagen, alle, die hier gerade rein kommentiert haben, sagen, nee, das wird überhaupt nicht genug thematisiert, obwohl es so weitreichende Auswirkungen haben wird. Und ein Hörer analysiert das auch und sagt, ja, naja, das ist halt ein Thema, die Menschen denken kurzfristig und langfristige, unbequeme Lösungen sind unbeliebt. Da ist natürlich politisch was dran, weil man oft auch im Wahlkampf natürlich irgendwie von Legislaturperiode zu Legislaturperiode guckt oder eben auch in der Politik. Aber gleichzeitig ist es ja ein Thema, was auch in der Wirtschaft eigentlich schon jetzt dazu führt, dass eben man sieht, okay, die Autobauer haben es voll verschlafen und was einfach auch finanziell sich auswirkt.
Wir sehen es an allen Ecken, also sowohl eben mit VW, wir sehen also an allen Stellen. Und es war vor ein paar Jahren ja auch anders, als Fridays for Future losging und dann die Eltern da mitgelaufen sind sozusagen, da war das plötzlich ein riesengesellschaftliches Thema, wo es auch nicht mehr nur bei den Grünen war, weil der Politik klar war, oh, wir müssen uns hier alle zu verhalten. Deswegen finde ich das auch ganz lustig, hier schreibt ein Zuhörer, die Grünen haben das Thema auch durch die Art der Politik verbrannt. So, und da muss ich sagen, naja, also klar kann man die Grünen kritisieren, aber gerade dann müssten ja die anderen Parteien sagen, wenn es ein wichtiges Thema ist, wir haben dazu die und die Haltung, wir haben die und die Lösung. Das kann man ja jetzt den Grünen nicht vorwerfen, dass die anderen Parteien das nicht aufgreifen. Das ist schwierig.
Obwohl natürlich beim Heizungsgesetz schon nicht alles so gut gelaufen ist. Und auch gerade, das ist auch was, was Bernd Ulrich in seinem Artikel aufgreift, zum Beispiel die letzte Generation ist schon mit der Protestform, die sehr als sehr radikal wahrgenommen wurde, schon auch einiges verspielt haben können. Von der Akzeptanz, die dieses Thema vorher hatte.
Ja, wohl auch da wundert mich ja immer, dass diese Vehemenz, mit der dagegen vorgegangen wurde, sozusagen auch medial, ja, also die Klima-RAF und so weiter, wo wir, ich meine, wir haben es halt, das sind Menschen, ich habe diese Protestform nie unterstützt, aber die haben sich am Ende, haben die sich auf die Straße geklebt, so, das ist jetzt noch relativ moderat und ich finde, so andere Extremisten, die wir in unserer Gesellschaft beobachten, da wird nicht ansatzweise so hart durchgegriffen, die werden nicht in Gewahrsam genommen und so. Das ist auch so ein bisschen so ein Spiel, wo die Politik natürlich auch selber oder politische Akteure, wie hier in Berlin eben, ne, die SPD, die CDU, auch so plötzlich dieses Klimathema eben auf so eine Art bearbeitet haben, dass es mehr darum geht, ist das jetzt zu radikal, sind das jetzt Terroristen, gefährdet jetzt der Protest unserer Gesellschaft? Und damit das eigentliche Thema in den Hintergrund geraten ist. Und ich weiß nicht, ob daran so wirklich die Protestler schuld sind oder nicht doch auch die Politik einen Anteil hat.
Ich habe nicht nur Anne Rabe hier im Studio, ich habe auch noch eine Leitung jetzt hier ins Studio geschaltet und zwar zu unserem Israel-Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler, weil wir nochmal auf die Lage nach den explodierten Pagern und jetzt ja auch noch den explodierten Funkgeräten im Libanon schauen wollen. Bei der Detonation dieser Funksprechgeräte, was ja gestern dann noch passiert ist, waren nach libanesischen Angaben 20 Menschen getötet worden, mehr als 450 verletzt worden. Bei der Pager-Explosion am Dienstag sollen 12 Menschen ums Leben gekommen sein, fast 3000 verletzt worden. Jan-Christoph Kitzler, die Frage nach Israel. Jetzt hat sich die israelische Regierung nach diesen mutmaßlich ja koordinierten Explosionen geäußert und hat eine neue Kriegsphase angekündigt. Und Verteidigungsminister Gallant, der hat von einer neuen Phase des Krieges gesprochen. Lesen Sie das als Bestätigung, so ein Ja, wir waren das mit den manipulierten Kommunikationsgeräten?
Na, ich glaube, man will es nicht sagen, dass man es war. Gestern war das ganz auffällig, als Joaf Gallant, das ist hier der Verteidigungsminister, eine ganz wichtige Figur natürlich in diesem Krieg, der läuft, als der auch den Mossad gelobt hat. Das ist der israelische Auslandsgeheimdienst und der wurde dann nochmal besonders erwähnt, ohne zu sagen, wir waren's. Das will man dann doch nicht, das würde dann doch zu viel Öl ins Feuer gießen. Aber insgesamt gehen hier auch in Israel und natürlich auch in anderen Ländern alle davon aus, dass es eine Aktion gewesen, die lange geplant war, eine krasse Aktion, wenn man so sagen kann. Da wurden ja tausende Geräte tatsächlich manipuliert und dann gemeinsam auf ein Signal, also eine Nachricht zum Beispiel oder sowas, zur Explosion gebracht. Die hatten Hisbollah-Leute in der Hand. Das waren nicht nur einfach niederrangige Leute, sondern zum Teil eben Kommandeure der Hisbollah. Die hatten so ein Gerät, um ja vermeintlich sicher zu kommunizieren. Und das ist schon ein richtiger Schlag gewesen, eben mit vielen, vielen Verletzten und auch vielen Toten.
Jetzt habe ich mal in den Chat geschaut, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer dazu schreiben. Da ist viel Fassungslosigkeit zu sehen. Auch die Mutmaßung, dass das eine starke Gegenreaktion hervorrufen könnte. Ein Hörer schreibt, Sven S., ich sehe das auch eher als eine perfide Kriegswaffe. Frau Rabe, welche Gedanken gehen Ihnen da durch den Kopf?
Ja, ich kann das teilen, was die Zuschauer schreiben. Auch das Gruselige, ja, also diese, dass einem plötzlich was, weil man natürlich sofort an sein eigenes Handy denkt. So, wie das vielleicht eben sich ausdehnen könnte. Wir sind ja in einer Welt, in der kriegerische Auseinandersetzungen immer auch gerade diskutiert werden mit der Gefahr für uns selber. Und ja, es ist erschreckend und es ist natürlich, nicht so richtig. Für mich ist es eine weitere Eskalation, die mich traurig macht im Sinne von, dass ich das Gefühl habe, dieser Konflikt wird eben immer weitergehen und wird sich nicht mehr so schnell auflösen lassen.
Jetzt höre ich Jan-Christoph Kitzler auch oft die Analyse, dass da jetzt, Stichwort Eskalation, so ein hybrider Krieg wirklich auch hybrid geworden ist. Also so dieses Treffen eigentlich von Cybergewalt, analoger Gewalt, die sich in dieser Art der Manipulation dieser Kommunikationsgeräte so ganz gut zeigen lässt. Stimmen Sie dem zu? Also ist das jetzt so eine neue Qualität eines hybriden Krieges auf eine Art?
Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es der Mossad war, der israelische Auslandsgeheimdienst, dann kann man sagen, der hat natürlich eine lange Geschichte mit solchen ja Sabotageakten, Manipulationen. Es gab schon öfter mal Fälle, wo dann zum Beispiel ein hohes Hamas-Mitglied mit einem Handy getötet wurde, was dann zur Explosion gebracht wurde. Das waren aber immer einzelne Fälle. Das ist jetzt natürlich ein großes Phänomen mit vielen Tausenden Betroffenen. Man weiß jetzt gar nicht, im Libanon sind da noch mehr Geräte im Umlauf, die heute explodieren können. Das alles ist völlig unsicher. Und natürlich ist das eine krasse Art der Kriegführung. Das, was mich als Berichterstatter tatsächlich dann wirklich deprimiert, weil ich wirklich jeden Tag mich damit beschäftige und immer wieder drauf gucke und auch immer wieder davon erzähle, ist natürlich, dass hier offenbar keiner gerade ein Interesse hat an einer Deeskalation. Das gilt für den Gaza-Krieg, den wir erleben, wo die Hisbollah ja selbst gesagt hat, wenn da die Waffen schweigen, dann hören wir auch auf, Raketen auf Israel zu schießen. Aber da schweigen die Waffen eben nicht. Das sind immer noch die Geiseln in der Hand der Hamas. Da sterben immer noch haufenweise Zivilisten. Da sind jetzt gerade 625.000 Kinder in die Schule gegangen oder eben auch nicht, weil es keine Schulen mehr gibt. Und im Libanon ist das eben auch so. Da sind an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon auf beiden Seiten zehntausende Menschen evakuiert. Die können nicht in ihre Häuser, weil es zu gefährlich ist, weil ständig Raketen und Drohnen fliegen von der Hisbollah, weil Israel Luftangriffe fliegt. Und alle halten so diesen Zustand so ein bisschen am Köcheln. Alle wollen nicht so den ganz großen Krieg. Aber es ist denn doch ein Zustand der Zermürbung, der gegenseitigen Vernichtung auf lange Sicht. Und das ist wirklich deprimierend, weil man wünscht sich hier für die Region nichts mehr als Deeskalation.
Frau Rabe, Sie wollten darauf reagieren.
Ja, ich finde, es gibt noch eine andere Stufe der Hybridisierung sozusagen, dass wir ja sofort war das Internet voll mit diesen Bildern von diesen explodierenden Handys, ne, von diesen Überwachungskameras, also was auch sofort alles zur Verfügung steht. Und natürlich auch diese, das, was Sie gerade sagten, Herr Kitzler, dieses Gefühl von der permanenten Bedrohung, das sozusagen, das kann jetzt hier in alle Richtungen ausarten und genau. Das ist überhaupt nicht mehr zu kontrollieren. Und ich glaube auch, dass wenn diese Ängste so losgehen natürlich, dass die auch nicht mehr einzufangen sind, ne? Dass das was verändert in den Gesellschaften.
Total, das kann ich echt bestätigen. Also für Israel natürlich sowieso, dass das Sicherheitsgefühl der Leute ist hier nachhaltig zerstört oder gestört, also spätestens seit dem 7. Oktober natürlich, aber weil das eben auch noch weitergeht, ist das so. Und natürlich leben auch die Menschen im Libanon im Horror, die fürchten auch jeden Tag den Angriff. Da gibt es natürlich dann finstere Gestalten, die Israel vernichten wollen. Die Hisbollah, die ist kein Freund Israels, aber es gibt natürlich da auch viele Menschen, die da einfach nur leben wollen, die alles andere wollen, als jetzt irgendwie noch einen großen Krieg, einen Einmarsch von Bodentruppen möglicherweise und eine flächendeckende Zerstörung, wie wir sie in Gaza erleben.
Ich finde einen Aspekt aus dem Chat noch interessant. Ein Hörer, Sven S., schreibt, die Art, wie Israel seit einem Jahr Krieg führt, ist unakzeptabel. Leider gebietet niemand Einhalt, Deutschland auch nicht. Also da schwingt ja so die Frage mit, was kann denn international getan werden? Was kann vielleicht auch Deutschland tun? Ist natürlich immer total schwer, wenn gar keine wirkliche Bestätigung da ist. Das war jetzt der Mossad, ne? So eine klare Reaktion darauf. Aber Herr Kitzler, finden Sie denn, die Reaktion Deutschlands auf diesen Krieg ist angemessen?
Also ich muss da bei dem Thema wirklich aufpassen, dass ich nicht zum Zyniker werde. Denn ich habe hier gelernt in der letzten Zeit tatsächlich, dass man sehr unterscheiden muss zwischen dem, was gesagt wird und dem, was dann am Ende passiert. Also wenn man sich zum Beispiel die Reden von Annalena Baerbock anhört, die ganz klar sagt, zum Beispiel Sicherheit für Israelis wird es nur geben, wenn es auch Sicherheit für Palästinenser gibt, dann ist das eine gute Botschaft. Aber die Frage ist, was tut Deutschland eigentlich dafür, damit die Sicherheit auch für Palästinenser entsteht und auch dadurch eben für Israelis. Es gibt viel Beistand für Israel, auch aus den USA, aber auch da gibt es viel Kritik, aber die führt dann eben nicht dazu, dass dann nicht weitere Waffen exportiert werden, dass man versucht eben den Druck, den man hat, einzusetzen, damit der Krieg in Gaza zum Beispiel endet. Da reicht der Druck eben nicht aus und ja, das ist dann manchmal bitter, wenn das nicht zusammenpasst mit dem, was dann öffentlich verlautbart wird.
Dann sage ich vielen Dank, Jan-Christoph Kitzler, zugeschaltet aus Israel, unser Korrespondent. Und vielen Dank, Anne Rabe, hier bei mir im Studio. Und natürlich auch vielen Dank an Sie, liebes Publikum, fürs Mitdenken, fürs Mitchatten, fürs Mitfragen. Der Fachkräftemangel ist ja immer wieder Thema, branchenübergreifend in Deutschland. Und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung im Auftrag der Bertelsmann Stiftung hat jetzt ausgerechnet, gerade bei älteren Arbeitnehmern schlummert ein riesiges Potenzial. Bis 2035 könnte man unter den 55- bis 70-Jährigen Arbeitskräfte im Umfang von 1,36 Millionen Vollzeitbeschäftigten gewinnen. Das meint jetzt nicht, dass alle, die in diesem Alter sind, irgendwie dann wieder Vollzeit einsteigen. Aber nach diesen Berechnungen entspricht es umgerechnet eben etwa 1,5 Millionen älteren Menschen, die dann wieder arbeiten, die sich vielleicht Teilzeit dann aufteilen. Und das ergibt einfach ein riesiges Potenzial nach dieser Berechnung. Aber um das zu erreichen, müssten Arbeitgeber diese Menschen ja ermuntern, mehr zu arbeiten, wirklich auch länger im Job bleiben zu wollen, weil bis 70, ne, da sind dann viele eigentlich schon in Rente. Oder vielleicht sogar auch aus dem Ruhestand nochmal zurückzukehren. Und da sagen die Studienmacher, da braucht es Anreize. Arbeitsrechtliche Erleichterungen, passgenaue Arbeitsplätze, aber auch zum Beispiel bessere Gesundheitsvorsorge, Pflege, Betreuungsangebote, weil die Menschen, die da arbeiten, vielleicht ja auch noch andere Verpflichtungen haben. Klingt jetzt erstmal ja total easy auf eine Art, zumindest nach muss man jetzt einfach nur machen, aber ist ja nicht von heute auf morgen umsetzbar, Anne Rabe, wenn ich mir so manche Unternehmenskultur so anschaue, oder was sagen Sie?
Ja, ist von ganz vielen Dingen abhängig, also ob es zum Beispiel eine körperliche Arbeit ist, ob das eher eine geistige Tätigkeit ist. Wir hatten ja am Anfang der Sendung ein ganz gutes Beispiel von einem älteren, noch sehr aktiven Rentner sozusagen, der nach seiner Pension dann eben die Kleistbriefe gefunden hat.
Genau, aber so ist natürlich, emeritierter Professor.
So, das ist natürlich eine Ausnahme sozusagen in der Tätigkeit. Die meisten Arbeiten, die so getan werden müssen, sehen natürlich anders aus. Also Ich glaube schon, dass da was dran ist. Wir haben ja im Moment ein Riesendefizit an Fachkräften. Und vielleicht ändert sich dann auch mal der Blick auf diese älteren Arbeitnehmer. Was können die besonders gut? Welche Erfahrungen? Oder wie muss man auch auf sie zugehen? Ich meine, wir kennen das alle, dass wir ständig mit neuen Geräten, mit neuen Apps konfrontiert sind. Und dass es uns jetzt sozusagen im Laufe der Jahre nicht immer unbedingt leichter fällt, damit umzugehen und uns da anzupassen und den Touren zu treffen. Also das sind sicherlich alles Dinge, über die sich die Branchen, die Arbeitgeber irgendwie Gedanken machen müssen. Ich glaube, da steckt auf jeden Fall ein Potenzial drin. Ich sehe aber auch eine Gefahr, weil wir das immer so erlebt haben, wenn wir diskutiert haben, die Leute sollen länger arbeiten, dass man dann eben doch so ein bisschen an die Arbeitnehmerrechte rangegangen ist, dass dann doch schnell diskutiert wurde, wir müssen das Rentenalter hochsetzen und so weiter. Also da müssen wir aufpassen, da muss Politik ganz wachsam sein und natürlich auch die Gewerkschaften, dass das nicht passiert.
Jetzt haben wir ja heute offenes Studio und Sie können sich reinklicken in unseren Kamera-Livestream und mitchatten, deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio. Und ich habe im Chat mal gefragt, eben auch nach Erfahrungen. Und da gab es jetzt einige Rückmeldungen, wirklich auch, was Sie selber, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, erlebt haben als jetzt Arbeitskraft, die vielleicht nicht mehr ganz am Anfang ihres Berufslebens steht. Ein Hörer, Zuschauer schreibt, ja, mit 60 wird man gekündigt. Mhm. Mir gerade passiert. Eine andere Hörerin schreibt, ja, man wird leicht als Auslaufmodell angesehen. Und ja, da denke ich, das kommt natürlich auch darauf an, wo arbeitet man, was gibt's für eine Kultur. Aber ich habe schon auch das Gefühl, es ist so eine gesellschaftliche Haltung auch, die man eben wirklich nur super, super schwer verordnen kann, dass die sich jetzt ändert, dass man eben wirklich irgendwann sagt, ah ja, wir diskriminieren die, die älter sind, weil die sind eh zu nichts mehr zu gebrauchen. Also ich sage es jetzt wirklich ganz hart,
klingt sehr hart. Also das ist zum Teil so. Ich glaube aber ganz oft wird das auch so ein bisschen geschürt, weil natürlich ältere Arbeitnehmer sind teure Arbeitnehmer. So, ne? In so einem Unternehmen, da ist vielleicht ein jüngerer Mensch mit wenig Erfahrung natürlich viel günstiger. Gleichzeitig sehen wir absurderweise, dass wir auch, also ich meine, zum Beispiel unsere Kanzlerkandidaten, die so auftreten, ja, also da ist es, ich meine, der Job des Bundeskanzlers, den stelle ich mir auch sehr anstrengend vor und trotzdem scheint es da möglich zu sein, auch mit 70 noch in die Vollen zu gehen. Also das ist alles sehr widersprüchlich und ich glaube, dass man eben manchmal gucken muss, wie werden auch diese Narrative, das haben ja auch die Zuschauer hier geschrieben, so mit Ü50, da müssten die Arbeitgeber bereit sein einzustellen und so. Ja, dann muss es vielleicht eine Umstellung auch in der Einstellung der Arbeitgeber geben, dass man eben auch Arbeitskräfte nicht so vom Fließband sozusagen geliefert bekommt mit dem Geld, was man bezahlen will und dass die dann alles so tun, wie man sich das so wünscht, sondern da muss man vielleicht ein bisschen gegenseitig miteinander ins Gespräch kommen.
Jetzt schreibt ja auch ein Hörer, Michael, dass er Ende 2028 in Rente geht, sich aber vorstellen könnte, auch noch 2 Tage pro Woche weiterzuarbeiten und dass das bei seinem Arbeitgeber sogar möglich wäre. Es gibt also Positivbeispiele. Ja. Ich habe im Vorfeld der Sendung auch nochmal geschaut, bin auf ein Beispiel aus Italien gestoßen, was ich ganz schön fand. Das ist eine Molkerei, die hat so ein neues Segment aufgemacht, so eine Feinschmeckerpalette. Und die haben dann wirklich ausschließlich Ü60 Menschen eingestellt, weil sie gesagt haben, die haben total Erfahrung, die sind motiviert, das klappt gut und das sind jetzt 8 Angestellte, also ein kleines Unternehmen, über 60 und die sind jetzt halt dafür zuständig, diese Produkte zu vermarkten, Produkte an Restaurants, Konditoreien, Fachgeschäfte zu verkaufen und das läuft wohl sehr gut.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also das erleben wir ja auch in unserem Privatleben, ja, dass wir ich profitiere sowohl von jungen Menschen so, was heißt ich, von meinen Kindern im Bereich Internet und so weiter, aber natürlich auch von den Freunden, die älter sind, die erfahrener sind und die mit manchen Dingen besser Bescheid wissen, wie das funktioniert. Das ist ja, also das kann man ja einfach an seiner persönlichen Erfahrung schon festmachen.
So. Und noch ein anderes schönes Beispiel. Frank schreibt, bei uns gibt es das Programm Fit for Service. Hier wird Wissen an die Nachfolger transferiert. Mhm. Auch das ist ja wirklich eigentlich, würde ich sagen, so ein ganz ungehobener Schatz. Ja. Also wie Sie gerade sagen, es geht natürlich in die Richtung von jung nach älter, aber andersrum natürlich auch. Und wenn man da wirklich als Arbeitgeber, und ich glaube, man muss wirklich die Räume schaffen, wo das passiert, weil das sonst im Arbeitsalltag, weiß ich jetzt, bei uns zum Beispiel spielt Arbeitsverdichtung eine ganz große Rolle, gar nicht die Zeit ist, um sich irgendwie wirklich auch mal hinzusetzen und zu sagen, hey, wie war das denn früher? Wie ist es vielleicht jetzt und was kann ich denn eigentlich auch mitnehmen als junge Arbeitnehmerin von der Person, die halt mehr Erfahrung hat?
Das denke ich auch, absolut.
Anne Rabe hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur und ich sage vielen Dank an dieser Stelle an Sie und an unser tolles Publikum.